Du hörst den Become Stronger Podcast. Diese Folge ist so etwas wie die Fortsetzung von der Folge Nummer 31, als es um das Thema Angst vor Ablehnung ablegen ging. Und heute spreche ich mit dem Florian Klein über eine Eigenschaft, die starke Personen auszeichnet, und zwar Authentizität. Sich zu verbiegen, sich zu verstellen, um es versuchen, allen recht zu machen, war einer der Gründe, warum ich früher sehr, sehr unglücklich war, zu Großteil der Zeit. Und heute, wenn ich da heute zurückschaue, gibt es da sehr, sehr viele Learnings, und auf die gehen ich und Florian ein. Kleine Warnung, wir geraten teilweise ein bisschen in unseren Dialekt. Auch das hat mit Authentizität zu tun. Wir haben da nichts rausgeschnitten. Und ja, wenn dich das Thema interessiert, wenn du dich dafür interessierst, wie du auch mit Angst vor Ablehnung umgehen kannst, wie du von den Meinungen anderer unabhängiger wirst, wie du die mentalen Eier bekommst, um dich so zu zeigen, wie du bist, um ein geileres Leben zu führen, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Become Stronger Podcast. Mein Name ist Manuel Kisselak und es freut mich, dass du auch heute wieder dabei bist. In der letzten Folge ging ich schon ein bisschen auf das Thema Angst vor Ablehnung ein und warum es so wichtig ist, sich von den Meinungen anderer unabhängig zu machen, und auch darauf, wie das so mit der eigenen Stärke zusammenhängt, warum es da auf jeden Fall, oder warum das ein Zeichen von Stärke ist, wenn man sich nicht von anderen quasi dauernd rumschubsen lässt oder von Befürchtungen, was andere denken könnten. Und die heutige Folge, da gehen wir noch ein bisschen mehr auf das Thema ein, und zwar geht es heute um Authentizität, ich kann gerade nicht sprechen, aber du weißt, was ich meine, und auch warum das ein Ausdruck von Stärke ist und warum das Ganze so wichtig ist. Ja, und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, und zwar den Florian Klein. Servus Florian.
Servus Manuel.
Ja, ich würde sagen, stell dich einfach mal ein bisschen vor und was du so machst, wer du bist, und ja.
Ja, ich glaube, in einer normalen Vorstellungsrunde würde ich jetzt sagen, ich bin der Florian, mit Nachnamen heiße ich Klein. Ich sage dann immer nur dazu, klein so wie groß, weil manche wissen nicht, wie man klein schreibt. Na, Spaß beiseite, also Florian Klein, 28, komme eigentlich aus dem Waldviertel, das ist in Niederösterreich, bin dort auf dem Bauernhof groß geworden, und ja, was mache ich? Derzeit, ich unterstütze Leute dabei, genau bei diesen Themen, und zwar, ja, wie sie es schaffen, einfach mutiger zu sein und einfach auch diese Rollenbilder mal abzulegen, diese Masken abzulegen und dadurch Stärke zu gewinnen. Also das ist so ein Punkt, den ich immer wieder in den Coachings, das ich mache, bei Firmen, aber auch im Privatbereich immer wieder anklingen lasse, und wo die Leute auf jeden Fall da noch ein immens großes Potenzial dahinter haben. Und wenn sie da mal diese Schichten abkratzen, dann erkennen sie eigentlich erst, wie viel sie eigentlich wirklich sind. Also wie viel Energie und wie viel sie auf dieser Welt auch Energie da herbringen können. Also das mache ich, kurz zusammengefasst. Ich begleite Leute da durch mentale, seelische, physische Prozesse zu ihrem wahren Selbst.
Sehr, sehr cool. Ja, also ich habe dich ja auch bei Instagram kennengelernt, und ich habe auch die Schattengespräche, die er immer wieder macht, angehört, und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, weil er halt einfach auch wichtige Themen anspricht. Also du hast schon eins von den Themen erwähnt, diese Masken, diese Rollen, die wir im Alltag immer so ein bisschen mit reinschlüpfen. Ich kenne es von mir selber sehr, sehr gut. Ich hatte früher ja sehr, sehr viele Masken. Also eine Maske, wenn ich bei der Arbeit war, bei der Uni, eine andere Maske mit Familie, eine andere wieder mit Freunden. Und was ich aber nie gezeigt habe oder sehr, sehr selten gezeigt hat, war eigentlich, wer ich wirklich bin oder zumindest sehr, sehr selten. Und ja, das ist was, was ich erst so die letzten ein, zwei Jahre eigentlich so wirklich bei mir so aufgearbeitet habe. Klingt vielleicht ein bisschen hart, ja, wobei kann man schon auch sagen. Und diese Schichten, wie du so schön gesagt hast, das Ganze Schicht für Schicht abzukratzen. Und ja, das ist so der erste Punkt, wo ich mit dir so ein bisschen drüber sprechen möchte. Warum laufen wir mit Masken rum? Oder was würdest du sagen? Warum laufen wir mit Masken rum? Warum zeigen wir nicht, wer wir wirklich sind? Und was hat denn das auch so für Auswirkungen? Oder du hast ja gesagt, du betreust viele Leute im privaten Bereich oder auch in Unternehmen, in Firmen. Was siehst du dadurch auch für Auswirkungen?
Also das ist immer sehr oft einfach Schutz. Wenn du dir vorstellst, du gehst auf einen Maskenball, ja, dann ist es umgekehrt. Also da darfst du dann eine Maske tragen und da gibt es ja verschiedenste Formen. Das hat man schon früher, ganz, ganz früher gemacht, die Urvölker, die haben auch Masken tragen. Erinnert dich an diese ganzen Indianerfilme und so. Und die Maske hat eigentlich immer was sehr Symbolisches, dass wir uns unser wahres Ich zeigen durch die Maske aber erst. Also wenn du es jetzt umdrehst, ja, also jetzt du hast keine Maske, bist schutzlos wie ein Kind. Ja, da kommt ja auch auf die Welt ein Kind und das hat eigentlich nichts. Also das ist nackt, kommt nackt auf die Welt und wir werden auch wieder nackt vor der Welt gehen. Man zieht uns zwar was an, aber so, du weißt, was ich meine, also dieses Unbefleckte. Und wir bauen halt diese Masken auf als Kind, damit man anderen halt irgendwie gefällt, damit man anders rüberkommt, weil man dadurch Sachen entweder schneller erreicht, wie die Liebe von der Mama oder vom Papa, weil man halt sich brav benommen hat, weil man halt irgendwie gelernt hat, ruhig zu sitzen und dann kriegt man halt irgendwie Belohnung. Und das ist so der Grund, glaube ich, warum es immer wieder dazu kommt, dass Leute halt diese Masken aufbauen, halt bereits im Kindesalter, weil halt die Eltern in einer Erziehungsform das Kind dadurch ja kontrollieren konnten. Ich meine, die meisten Eltern wissen es halt einfach nicht besser und ich wette mit dir, dass alle Eltern das Beste für ihr Kind wollen. Ja. 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 Aber trotzdem macht man sehr viel halt dann unterbewusst und ja, und das zieht sich als Schattenanteil dann oftmals so mit bis ins Erwachsenenalter. Also dass man dann einfach auch im Erwachsenenalter irgendwie sich selber dann erwischt, dass man halt dann zum Beispiel ja eher vor den Konflikten flüchtet, weil ich halt zum Beispiel gelernt habe, ich muss nett sein, weil dann werde ich einfach gemacht. Sagen wir so, ja, einfach immer Ja und Amen sagen und das Fake-Smile aufsetzen und dann kommt da, dann geht da keiner am Arsch. Aber eigentlich, ja, gehen dann erst die Leute so richtig am Arsch und das ist beantwortet irgendwo auch schon die zweite Frage, also was bewirkt das? Ich glaube, es bewirkt einfach diesen ständigen etwas, was im Inneren deiner Wahrheit entspricht, wirst ständig im Außen irgendwo konfrontiert mit dem, weil du es nicht lebst.
Ja,
Ja, sehr, sehr cool. Also es steckt schon mal einiges drin, das muss man erstmal so ein bisschen sacken lassen auch. Aber ich sehe das genauso wie du. Also wir schlüpfen halt in gewisse Rollen rein, um anderen zu gefallen. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den ich von mir und nicht nur von mir, sondern von anderen auch festgestellt oder immer wieder beobachtet eigentlich. Und das ist schon was sehr, sehr Wichtiges angesprochen. Je mehr wir das versuchen zu zwingen, umso mehr geht es eigentlich schief. Also je mehr ich versuche, irgendwo reinzupassen oder mich zu verstellen, umso mehr fuckt es die anderen ab, je nachdem. Und das ist etwas, was ich in der letzten Folge schon gegen Ende so ein bisschen angesprochen habe. Und zwar, dass je mehr du das eben versuchst zu zwingen, desto weniger wird es funktionieren. Und die Leute, die sehen es ja auch. Ja? Also wir sind ja nicht komplett blind, sondern wir sehen es, ob du jetzt ob es dir wirklich gut geht. Ja, oder wenn man dich fragt, geht's dir gut? Und du, ja, alles gut. Und innerlich krepierst du halt. Also das ist auch so quasi so der Trugschluss. Und was ich für mich halt einfach auch festgestellt habe, dadurch, dass ich mich halt einfach nicht so zeige, einerseits ist es natürlich schwierig, wirklich enge Freundschaften zu knüpfen, enge Beziehungen zu knüpfen, weil die andere Person halt nie wirklich erfährt, wer du eigentlich wirklich bist, sondern du zeigst eigentlich immer nur so ein, ja, quasi so ein Bild davon, was mehr oder weniger der Realität entspricht, oftmals eher weniger. Also wenn immer, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe früher immer probiert, dass es auf keinen Fall irgendwie schwach zu wirken. Ja, ich muss da harte Motherfucker quasi sein. Ich darf keine Schwächen zeigen. Und rückblickend würde ich sagen, dass das eigentlich massive Schwäche von mir eigentlich war. Und das haben die anderen natürlich auch gesehen. Ja. Und da es immer dem Podcast ja auch darum geht, Stärke zu zeigen, ist es auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, oder stärker zu werden. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, also sich krampfhaft irgendwie profilieren zu versuchen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Ausdruck auch von Stärke, würde ich mal so sagen. Ja, wie siehst du das Ganze so?
Der Punkt, wo ich da vollkommen zustimme, ist auf jeden Fall, weil ich selber so erlebt habe, dieses irgendwie als Mann, Rollenbild, Mann, ich meine, was kriegen wir mit? Ich meine, du hast es ja schon angesprochen, ich habe zum Beispiel mitbekommen von meinem Papa, den ich sehr, sehr schätze und der mich extrem viel gelehrt hat, ja. Aber natürlich auch so gewisse Dinge übertragen hat, die halt für mich ja nicht meiner Wahrheit entsprechen müssen und die man halt anschauen kann. Und ein Ding war zum Beispiel ja, dieses mit Emotionen zeigen, ja, also sie auch anzusprechen, ja, egal ob jetzt stark sein oder schwach sein, aber gewisse Dinge natürlich eher mehr dieses Starksein messen und überhaupt einmal generell über die Emotionen zu sprechen, das war ein Punkt, den er mir halt nicht so wirklich mitgegeben hat. Und ja, gerade das so dieses, ich muss einfach mich im Außen halt immer ein bisschen so diesen Kontrast hochschrauben, weißt? Also damit es so ein bisschen schöner wirkt, als was es halt ist, im Endeffekt. Mhm. Und ich habe mir dann, bei mir war es eben so, eben mit 7, 8 Jahren habe ich mir meinen linken Daumen abgehobelt und dann bin ich in die Schule gekommen und dann haben die Leute am Anfang, die Mitschüler, meine Freunde, die haben am Anfang eigentlich sehr viel Mitgefühl gezeigt. Und dann ist irgendwann mein Papa, meine Eltern, meine Mama, sie sind auf mich zugekommen und haben gesagt, das schaut jetzt nicht so schön aus, wie es eigentlich ausschauen sollte. So, schade, dass das nicht schöner verheilt ist. Ja. Und dann erst habe ich mir Gedanken gemacht, ist es wirklich so? Und habe diese Wahrheit geglaubt. Ja. Und dann habe ich angefangen, den Daumen zu verstecken und erst dann sind die Hänseleien gekommen. Mhm. Und das hat sich dann eigentlich schon so mitgezogen bis 24. Ich habe dann eben zum Trainieren vorher angefangen, so wie du, mache noch immer Kraftsport und habe halt durch die äußere Schicht so, durch diese äußere Mauer, habe ich mir halt Respekt irgendwie. Es war geil, hat sich geil angefühlt, habe ich vorher gar nicht kennt das Gefühl, wenn jemand Respekt vor dir hat, nur wenn du da neben mir am stehst. Mhm. Weil du einfach mehr bist wie er. Also das ist halt, das ist eine Tatsache.
Äußerlich zumindest.
Äußerlich, ja genau. Also, und du bist halt äußerlich mehr und dann denkst du dir, ja, also dann bleibst du halt da drauf hängen. Ja. Es ist wie eine Sucht und dann musst du es immer wieder im Außen diesen Selbstwert generieren und immer wieder dieses Rollenbild erfüllen des starken Mannes, obwohl du eigentlich im Inneren winzig dir vorkommst. Ja. Mhm. Und dann sind es halt gerade so Situationen, wo du halt, wo es dir wirklich, so wie du zuerst eben sagst, wo es dir scheiße geht und wo du halt noch immer so eine Diskrepanz hast zwischen den inneren und den äußeren Schichten und den inneren, äußeren Energien. Ja. Da gibt es ja dieses Sprichwort wie innen so außen, oder wie du in den Wald hineinrufst, du kommst zurück und das konfrontiert dich halt ständig. Ständig im Außen wirst du halt konfrontiert mit deinen Schwächen. Und wenn deine Schwäche ist, keine Schwäche zu zeigen, dann wirst du vielleicht öfters verlassen von Frauen, die dann diese Geschichten, die dich dann halt zum Schwäche zeigen bringen, weil das kannst du dann nicht verleugnen. Oder körperliche Beschwerden. So wie du sagst, dass dir jemand anderes jetzt sagt, boah, da geht es dir eigentlich nur gut oder so. Ich sehe das manchmal in Instagram, wo ich die Stories verfolge von Leuten und die denken so, oh, du machst schon seit einem halben Jahr machst irgendwelche so Stories, wo du so toxischer toxischer Positivität, weißt, wo du schon merkst, den merkst du es irgendwie schon, eigentlich der zwingt sie dazu, dass er immer Strahle weiß und so diese Strahlen im Gesicht hat, aber irgendwie merkst, da passt was nicht.
Also das mit den Emotionen, das ist, also ich finde das ein unglaublich spannendes Thema, weil was ich so sehe, es gibt so die zwei grundsätzlichen Strategien oder die ich halt am häufigsten sehe, wie Leute damit umgehen, und ich finde, es ist beides für den Arsch. Punkt 1, entweder man lässt es gar nicht zu, also ich sage, okay, ich habe Schiss vielleicht oder ich bin jetzt wütend oder frustriert, egal was, und das darf nicht sein. Ja, es darf nicht sein, dass ich, wie du gesagt hast, als Mann, dass ich irgendwo mal Angst habe, weil das für mich halt damals auch irgendwas jetzt, was ich genannt habe, jetzt nicht von meinen Eltern, aber anders, dass wenn ich Angst zeige, darf nicht sein. Ja. Oder ich bin wütend über irgendwas, wo scheinbar lächerlicher scheint, und warum mache ich da so einen riesen Trara draus? Das sind so Dinge, das ist so der erste Punkt, den ich sehr, sehr oft sehe, dass viele einfach gewisse Sachen nicht zulassen. Und wenn, das ist ja super interessant, wenn es dir jetzt vielleicht mal selber dreckig geht und jemand fragt dich, ja, wie geht's? Und die sind schon gewohnt, dass du sagst, ja gut, ja, weil das so die akzeptable Antwort quasi ist, und du sagst, ja, heute ist absolut scheiße, fühle mich komplett am Ende, die sind erstmal komplett irritiert und wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen, weil, wow, was passiert da gerade? Der ist irgendwie nicht ganz so abgestumpft fast schon, und das war für mich so ein riesen Learning und auch ein riesen Prozess für mich eigentlich, dass ich so Sachen auch zulasse. Ja. Dass ich es einfach auch wahrnehme und jetzt nicht mehr irgendwie einrede, okay, das darf nicht sein. Ja, weil du kannst davon sowieso nicht weglaufen, weil wie du gesagt hast, wie du es im Inneren drin hast, es wird sich im Äußeren auch zeigen. Also ein Mentor von mir sagt immer, you can't have on the outside what you're not on the inside. Und das
ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr, ja, auf jeden Fall auch die Realität, zumindest wie ich das halt immer wieder auch sehe. Und die zweite Strategie, mit Emotionen umzugehen, was ich halt auch oft sehe, ist, dass man sich einfach quasi drin so ein bisschen ertränkt. Ich wälze mich jetzt da drin. Und das ist halt genau gleich, genauso unproduktiv. Ja, wenn ich mir jetzt sage, okay, ich habe Angst und ich wälze mich jetzt da 3 Monate lang drin oder ich bin angepisst über irgendwas und suhle mich da fast schon. Ja. Es klappt beides nicht. Also was ich so quasi immer so versuche mitzugeben. Und mein Zugang zu Emotionen ist mittlerweile einfach auch, okay, ich nehme das für mich einfach als Feedback an, weil dadurch bin ich da ein bisschen in der neutraleren Betrachtungsweise. Und wenn ich jetzt irgendwie Angst habe, naja, ich interpretiere das zum Beispiel so, dass ich sehe, okay, das ist irgendwo was, wo ich jetzt für mich einfach noch Potenzial fürs Wachstum habe. Ja, es gibt einen Grund, warum ich davor Angst habe. Oder wenn ich irgendwo wütend bin, naja, was will man das zeigen? Und dadurch kann ich es mir eigentlich auch zulassen und laufe nicht immer mit dieser Maske rum, dass ich es versuche irgendwie zu unterdrücken, weil je mehr ich es versuche, mich reinzufressen, umso mehr macht es mich halt auch fertig.
Ja, also ich weiß auch, eine gute Methode, um sich das so auch ein bisschen mal aufzuschreiben,
ja,
und zu verdeutlichen, ja. Da gibt es so das innere Haus. Also wenn du dir vorstellst, du hast ein Haus von den Eltern geerbt bekommen. Ja, dieses Haus, das könntest du dir jetzt einmal aufzeichnen. Und du hast halt verschiedenste Räume in diesem Haus. Das Haus kann 3, 4, 5-stöckig sein, es hat vielleicht einen Keller. Und jetzt mach dir mal bewusst, welche Zimmer, und zu jedem Zimmer gibt es auch eine Emotion. Es gibt den Angstraum. Ja, es gibt den, der Angstraum wird vielleicht nur unterteilt vor Angst vor Versagen, Angst vor, ja, vor Verlust oder Angst verletzt zu werden und so Sachen. Es gibt zu jeder Angst vielleicht auch einen Raum, dann gibt es halt den freudigen Raum. So. Ich nenne ihn auch so diesen Kinder, das Kinderzimmer, weil meistens Freude, so ich verbinde es jedenfalls immer mit meinem eigenen inneren Kind, so, so wirklich einmal Freude zu zeigen, ja, nicht nur jetzt kurz, sondern auch einmal richtig in die Freude reingehen. Also gibt es diesen Freuderaum und dann gibt es vielleicht gibt es den Wutraum. Aggressionen werden auch bei uns in der westlichen Kultur ständig versucht, irgendwie da drumherum zu reiten. Und ja, dann gibt es natürlich gewisse Ventile, zum Beispiel eben Fitnessstudio wäre so ein Ventil. Ist gut, ja, dass ich das dort rauslassen kann, aber wichtiger, glaube ich, wäre es genau dort, wo sie entstehen, also dort, wo die Aggression gebraucht wird, am nötigsten. Natürlich im Fitnessstudio braucht man es auch, weil sonst würde man Gewicht bewegen, aber auch im sozialen Umfeld. Und jedenfalls, da gibt es diese Räume und dieses Haus hast du geschenkt bekommen von deinen Eltern mit all diesen Emotionen. Du kannst dir mal hinsetzen und kannst dir mal dieses Haus aufzeichnen. Du kannst dir mal bewusst werden, welche Räume besuchst du denn eigentlich sehr oft und welche Räume so pflegst du gar nicht oder welche haben deine Eltern vor dir verschlossen und haben gesagt, so, da darfst du nicht reingehen. Wenn du dort reingehst, so, da gibt es ganz wüde Kreaturen drin und das ist nicht erlaubt. Und du hast vielleicht immer als kleines Kind nur durch Schlüsselloch durchgeschaut und hast schon irgendwie Angst, boah, das ist vielleicht so, dieses eben so wie du gesagt hast, so, du hast nicht wirklich Angst zeigen dürfen. Das war vielleicht bei dir der Angstraum, wo du nicht reinschauen hast dürfen. Ja. Und das ist da. Der Raum ist ja da. Sonst also ohne Angst könnte man ja gar nicht überleben.
Ja.
Aber vielleicht ist er nicht so wirklich kultiviert. Und vielleicht ist er schon verstaubt und da drin sind Spinnweben, ja, und irgendwie ist er gar nicht schön ausgemalt und er gehört einfach wieder mal ein bisschen renoviert. Und dann mach dir das einmal bewusst eben, wie schaut dein Haus aus. Und was aber gut ist, eben, wir haben dieses Haus vererbt bekommen von unseren Eltern, das sind eher eine Einstellung, das sind eher eine Räume und wir können sie wieder putzen und pflegen. Und was wir auch machen können ist, wir können Räume sogar dazu machen. Wir können entscheiden, okay, ich mache da vielleicht einen Zubau und auch wenn ich irgendwie eine Emotion gar nicht so wirklich vermittelt gekriegt habe, eben, also bei uns zu Hause ist eigentlich nie so wirklich geweint worden. Also ich hab, das war nur erlaubt bei einem Film oder bei einem Begräbnis und dann aber auch nicht so wirklich, also auch einmal sich klar machen, so Trauer. Ist Trauer überhaupt ein Bereich, den ich ja auslebe? Also Trauer ist einfach etwas irrsinnig Reinigendes, also alles das, was in uns drinnen steckt, wenn wir das ausdrücken können, ja, über die Tränendrüsen, deswegen haben wir die ja. Nicht nur, wenn uns was ins Auge fliegt, sondern auch, wenn wir trauern. Ja. Und ich glaube, es gibt viele Situationen, wo wir eigentlich mehr trauern könnten. Dann ist es weg. Aber wir schleppen es halt dann, es manifestiert sich dann in diesen Energieströmen, weil das ist, Emotionen sind auch nichts anderes wie Energie, dann manifestiert sich das irgendwo im Körper. Und ich glaube, dann schleppen wir es eigentlich länger mit uns herum, ja, als wie, dass wir es einfach mal weglassen und gehen lassen.
Ja, also ich kenne das von mir selber als Kind, sehr, sehr viel eigentlich geweint, also wie ich mich daran erinnern kann. Super interessant, also mittlerweile oder eigentlich seit ich so 15, 16 bin, es geht eigentlich gar nicht mehr. Also der Körper lässt es gar nicht mehr zu. Und wenn ich dann quasi versuche zu weinen in gewissen Situationen, wenn ich die Emotion zulasse, das ist sehr, sehr interessant, wenn sich der Körper fast schon dagegen wehrt eigentlich oder wehrt sich dagegen. Und ja. Also die Analogie mit dem Haus ist sehr, sehr gut, weil vor allem, wie du gesagt hast, es liegt an mir, dass ich den Raum quasi so gestalte, dass er halt mitunter schön ist. Ja, also dass ich jetzt Sachen, die jetzt, also die toxische Positivität, die du angesprochen hast, also Social Media hat halt sehr viel Gutes und Anführungszeichen und ja, gut und schlecht ist halt auch immer subjektiv, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, also wenn ich dann, vor allem wenn ich mich dann anfange zu vergleichen und quasi, oh, schau den an, das ist alles perfekt, der wohnt irgendwo in Dubai im Penthouse und hat die perfekte Freundin und den perfekten Körper und alles und dann kriege ich da so die Minderwertigkeitskomplexe und quasi, ja, ich muss mich immer von der besten Seite zeigen. Ich habe dann mal so mit einer Fitness-Influencer darüber gesprochen, die auf Instagram 1700 Stories jeden Tag immer perfektes Lächeln, alles immer perfekt poliert. Und wenn du in Person oder wenn du 1:1 mit ihr sprichst, da kommen dann ganz andere Sachen nur zum Vorschein. Ja, also das. Ja. Also ich finde, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft allgemein, dass man einfach gewisse Sachen quasi nicht zeigen darf. Weil wenn du jetzt irgendwo rausgehst und du fängst einfach an, wie deppert zum Lachen, aus welchem Grund jetzt immer, ja, da denkt sich jeder, was ist es? Ja, was geht da bei dir ab? Warum bist du nicht so betäubt wie wir alle?
Ja. Ja. Vollgas. Absolut. <Hey. lacht> Also ich mache ja diese Einzelsettings, ich nenne es eben ja Heldenreise. Es gibt auch das Höllenretreat, aber egal, bei den Einzelretreats in Wien eben so, da gibt es einen Part und das nennt sie eben Street Performances. Ja, und da machen wir verschiedenste Schauspielübungen und wir machen da halt crazy Sachen. Und was immer auch sehr spannend ist, ja, weil wir reden jetzt da drüber, aber es dann zu machen, dann ist es so, es hat sich manifestiert. Also das Wissen ist immer nur so ein Part, also alle, die jetzt zuhören, es ist geil, dass ihr da seid, aber macht es, okay? Ich gebe euch ein paar Ideen, was man mal machen könnte, was man probieren könnte. Zum Beispiel, also wir maskieren uns, Thema Masken, wir setzen uns eine Perücke auf. Ja. Ich habe so eine blonde Perücke. Ich bin zwar blond, aber ich habe dann nur so eine richtig strohblonde Perücke. Ja. Und dann, so fangen wir halt einmal an. Mit Perücken, mit irgendwelchen Sachen, die man sich ins Gesicht an Clown-Nasen und so. Und damit spricht man dann Leute an. Oder gehen einfach so, wie wenn jetzt nichts wäre, die einmal die Marie-Hilfer-Straße hinunter. Und dann reflektiert man das. Ja. Und was da aber entsteht, ist, am Anfang schämt man sich. Und das Lustige ist aber dann, dass sich die Leute eher schämen. Also wenn du das schaffst, dieses Mindset irgendwann so auf einmal zu kippen, auf einmal siehst du nicht mehr, dass du beobachtet wirst, sondern du beobachtest die anderen. Weißt? Also wenn du das schaffst, dass du nicht denkst, die anderen beobachten die jetzt alle und oh mein Gott, die wird da jetzt gesehen und jeder lacht mir aus.
Ja.
Das ist irgendwie eine Arsch-Situation. Ja. Aber irgendwann kippt es. Ja. Irgendwann merkt dein Geist und dein Körper, mir passiert gar nichts. Geil. Was ist denn da nur so da? So, und dann kommt so das innere Kind und das ist wieder freudig und auf einmal lacht. Ja. Das ist eh lustig, weißt du? Und irgendwie, also das Ärgste, was mir persönlich passiert ist, ich habe mich mit einem Freund verkleidet. Ich habe mitten im Hochsommer habe ich das Nikolaus-Kostüm angezogen, ohne Spaß. Und er hat sich so ein Krampus-Kostüm angezogen. Nein, das war zu Fasching. Also es war ein bisschen, nicht im Hochsommer, es war so um die Faschingszeit herum. Und dann hat uns eine von dem, die haben so eine Meinungsumfrage gemacht. Und die hat uns dann tatsächlich aufgehalten und wir haben gesagt, was wir machen bei einer scheiß Meinungsumfrage mit. Da hat sie gemeint, ja kommt mit in unser Institut, das ist gleich da, Marie-Hilfer-Straße und so. Jetzt sind wir dort reingegangen mit dem Kostüm. Und ich sitze dort in diesem Warteraum, weil sie hat gemeint, ja, wir kriegen da Kaffees zum Kosten, ja. Und das war so eine Kaffeeumfrage. Und wir haben dann diese Kaffees getrunken, ich als Nikolaus und er sitzt, das war so strange, die Situation. Und jeder, der uns da befragt hat, da waren so Psychologen und so, sind zu einer gekommen und haben gleich einmal so, die hat es alle gerissen, die haben alle so auf einmal, sind halt voll erschrocken, weil auf einmal sitzt da der Nikolaus und wir haben gar nicht gewusst, was geht denn jetzt so. Aber an diesem Tag, ich sage dir, sage und schreibe, ich habe da so viele, ich habe nicht nur an gewonnen, mit denen ich dann eben auch so ein Coaching gemacht habe, sondern ich habe so viele coole, geile Typen und Typinnen kennengelernt, die mir auch auf einmal viel von ihnen erzählt haben. Einfach weil ich die Hosen runterlassen habe und ich mir halt voll gegeben habe, wie so wie ich halt bin. Und das passiert immer dann. Und das passiert auch jedes Mal in so einem Retreat, wo man merkt, so, wenn ich mich öffne, öffnet sich auch der andere. Ich kann ja nicht immer nur erwarten, so passiv sein und erwarten, so, ja, erzähl mir du einfach mehr, so, dann erzähl ich dir auch mehr. Also es funktioniert nicht. Ich glaube, wenn man da über unseren eigenen Schatten springen, eben authentisch sein und authentisch sind, für das einstehen, was wir wirklich halt sind, mit all unseren Ecken und Kanten, dann ist auf einmal so, dann werden wir erst wirklich gesehen.
Ja, ich finde, dass es du gesagt hast, dass zum Beispiel das mit dem Daumen, dass es dir eigentlich, dass es erst quasi unter Anführungszeichen zum Problem war, nicht, wo du oder so die Meinung bildet, darüber hast, dass es eigentlich anders sein soll. Ja. Und das ist so meine Erfahrung auch, wenn ich dann sage, okay, ich bin halt so und das ist okay und ich lasse das auch zu, ab dem Moment hält es dann eigentlich schon nicht mehr auf. Mhm. Ja. Und wenn ich dann irgendwo bin und sage, okay, ich bin nervös, aber ich darf nicht nervös sein, weil ich präsentiere jetzt meine Backarbeit oder was auch immer, und dann merken die anderen eigentlich erst, dass du wirklich nervös bist.
Ja.
Und wenn du eigentlich drin bist und so, ja, bin nervös, ist so, machen wir trotzdem. Und genauso wie mit der Angst, weil wenn jetzt du irgendeine Person ansprichst, ja, ist ja komplett egal. Oder irgendwas machst, irgendeinen Anruf, wo du vielleicht unwohl fühlst. Und dem Moment, wo du da einfach auch das eingestehst und sagst, okay, ist halt jetzt so da, aber ich kämpfe nicht dagegen an. Also ich finde das dagegen ankämpfen es hilft zumindest nicht, ja, weil du dadurch einfach auch so gegen einen Teil von dir selber auch kämpfst. Und das ist so meine Erfahrung, je härter du dagegen versuchst zu kämpfen, umso mehr, umso härter kämpft es nach zurück, du lachst, du kennst es.
Ja. Wie versteinert ist man dann manchmal schon, so richtig komisch fühlt man sich dann. Und natürlich gibt es Situationen, wo ich mich auch noch immer so komisch fühle. Ich nenne es immer so, das ist so meine Periodenzeit. Das ist wirklich so, ich fühle mich manchmal so, als hätte ich auch irgendwie eine Periode. Weil an manchen Tagen gelingt es mir extrem gut, meinen Fokus zu halten. Da bin ich voll bei mir. Ja, und ich habe zuerst, bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben, darüber erzählt, dass es mir nicht immer gelungen ist, dass ich voll bei mir war, zum Beispiel beim Training, dass du halt irgendwie voll im Außen bist und du dich irgendwie beobachtet fühlst und ja, was könnten die jetzt denken, wenn ich jetzt da auf einmal, keine Ahnung, ja, irgendwie weniger lift als wie am Vortag oder was könnten die anderen oder am vorigen Trainingsplanzyklus oder ja, wenn man so durch die Straßen geht und irgendwie hat man halt ein ungutes Gefühl. Genauso, das kenne ich auch. Und dann analysiert man alles so stark. Ja, also, und ja, da kann ich nur einfach jedem empfehlen, also was mir dann immer hilft, ist einfach, ich gehe da durch. Ja. Mhm. Also ich kann jetzt entweder, das fühlt sich so an, wie wenn mir viele so Sachen zurückhalten würden, so Ängste und wie so Ketten, wie wenn ich irgendwie so in Kaugummi eingossen wäre. Also es ist irgendwie nicht so lebendig und leicht. Und was mir dann immer hilft, ist, wovor hätte ich jetzt am meisten Angst? Und ich versuche dann das einfach kurz zu machen. Ja. Mhm. Also richtig in die Konfrontation reingehe wieder, dass mit der Geist, wie man sagt, es ist nichts passiert. Wir haben zum Beispiel, machen wir da die Konfrontation mit Eis. Ja. Also wir haben so Street-Performances dann, wo wir, kannst du ja mal probieren, wenn du jemanden siehst, der hat ein Eis, gehst einfach mal hin und fragst dann, Entschuldigung, ich würde mir da gerne ein Eis kaufen, aber bevor ich jetzt mir das Eis kaufe, das schaut da so lecker aus, schaut aus, wie wenn sie da Erdbeer hätten, könnt ihr da mal drüber schlecken? Und das, also der Trick ist der, der wird vielleicht sagen, vielleicht sagt er gleich ja, aber er wird nein sagen. Und der Trick ist, du musst dreimal nachfragen, also zweimal nur nachhaken. Und du sagst, ja, aber also ich verspreche Ihnen eh, ich habe da kein Fieberblasen. Also ich bin da richtig, Corona, da haben sie meinen Test, aber darf ich da mal drüber schlecken. Und tatsächlich, also es ist immer dann so lustig, wenn du dann so beharrst und bei dir bleibst, ja, und das auch nicht so als Spaß rüberkommen lässt, und bleibst ernst, dass dann echt die Leute, die fühlen sich dann so eingeschüchtert teilweise, denn sie denken sich, das kann sie nicht sein. Ich meine, ja, hol dir halt einen Löffel und wenn du dir da drinnen einen Löffel hast, kann es da mal so ein bisschen runterkratzen, so von der Eiskugel. Also es ist wirklich immer so witzig, was da entsteht bei diesen Performances. Einfach einmal, keine Ahnung, echt fett oder in Deutschland gibt es dieses, gibt es auch, es gibt eh mehrere so Pranks. Mal selber probieren, ja. Selber mal so Pranks machen, ohne dass jetzt jemand zu Schaden kommt.
Ja.
Aber ist voll lustig.
Ganz wichtig. Ja, weil das sind einfach so Situationen damit, ich meine, wenn du jetzt irgendwie in der Stadt unterwegs bist und dir ein Eis kaufst, das, du rechnest einfach niemals damit, dass jemand so auf dich zukommen wird.
Es entstehen einfach geile Gespräche dann auch daraus. Nicht? Auch wenn man es dann auflöst und so, es ist, da entsteht einfach was. Ja? Also wie wenn du dich irgendwie so versteckst und gehst so, ja, du hast das eh zuerst gesagt, so Art betäubt durch die Welt, ja.
Ja.
So abgestumpft, richtig taub. Mhm.
Ja, also ein wichtiger Punkt, den du so ein bisschen angesprochen hast, dass man die Sachen nicht zu hart überanalysiert. Darin war ich lange Zeit sehr, sehr, sehr gut. Also Ein Coach von mir hat mal zu mir gesagt, dass ich dass ich einen Preis kriege für die überanalytischste Person ever. Und, also ich war das sehr, sehr gut drin. Und die Gefahr dabei ist einfach, dass man quasi auf einmal Sachen reininterpretiert, die eigentlich gar nicht da sind. Ja. Weil angenommen, du machst jetzt das mit dem Eis und da sagt irgendwie, verpiss dich oder sowas, dann gut, hat er gesagt, verpiss dich. Das ist passiert. Ja. Und die Storys rundherum, die man dann jetzt bilden, ja, jetzt nicht unbedingt bei der Situation, weil man da vermutlich schon davon ausgeht, dass die Person jetzt eher ein bisschen perplex drauf reagieren wird. Aber in anderen Situationen, was man da alles reininterpretieren kann, ja, die mögen mich alle nicht und mit mir stimmt was nicht. Und das ist so die Gefahr, die ich dahinter so ein bisschen sehe, wenn man einfach, ja, da einfach viel, viel mehr auch mit reinnimmt, als es eigentlich wirklich passiert.
Ich würde gern zu diesen, weil es, finde ich, auch sehr spannend ist, nicht? Wir haben jetzt das Thema ja Authentizität und auch dieses Masken ablegen und weil du hast es ja auch angesprochen, jetzt eben auch gerade nochmal so, ja, dass einem das wieder hindert, wo, ja, dass man so viel analysiert und so. Und es wäre jetzt spannend irgendwie mal zu schauen, wer ist denn da hinter der Maske? Also wer bin wirklich ich? Wenn man das, also ja, wenn man das, wie kommt man dorthin? Wie kann man diese Masken einmal alle ablegen und wie schaffe ich es vielleicht, dorthin zu schauen und zu dem zu kommen? Was ist das überhaupt? Wer ist das? Was denkst du?
Wer dahinter steckt?
Ja. Oder was? Und, oder wer? Wenn ich die fragen würde, wer bist du wirklich?
Ja.
Also sie wird jetzt philosophisch.
Es wird sehr, sehr philosophisch, wie die ganze Podcast-Folge. Schon zum Teil. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die mir selber auch schon sehr, sehr oft eigentlich stelle. Wer bin ich eigentlich wirklich? Und das meist, also die klassischen Antworten wären so, ja, ich bin Kraftsportler oder ich bin Trainer oder ich bin Ingenieur, whatever. Das wären wahrscheinlich so die Antworten, die du bekommen würdest, wenn du jetzt einfach 100 Leute ansprichst. Ja. Und das ist super interessant, weil was du dann sagst, ist eigentlich, du bist so die Rolle, die du eigentlich spielst. Ja, du bist so die quasi die Rolle im beruflichen Sinne jetzt. Oder wenn du sagst, ja, ich bin Kraftsportler oder egal was oder Skifahrer, also einfach irgendwas, mit dem du dich selber identifizierst. Aber das sind eigentlich alles nur Geschichten. Also das, was dahinter steckt, ist eigentlich, ja, wie man das beschreiben, also eigentlich Bewusstseinsseele, whatever, wie man es halt sagen soll. Such dir was aus als Begriff.
Fix.
Und also das wäre so meine Antwort, weil mir fällt eigentlich wenig dazu ein, weil selbst wenn jetzt, oder andere Sachen, ganz anderes, ich könnte sagen, ja, ich bin Österreicher oder Vorarlberger oder Wiener, bist es wirklich du oder sind das einfach, weil das ist ja auch eigentlich nur Interpretation.
Ja. Ja.
Also ich würde sagen, Mensch und alles drumherum, wenn man wirklich das Ganze ablegt, nicht ableckt, wie man weiß, sondern ablegt. was bleibt da über? Ja, also es sind alles diese Identitäten, diese Rollen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da die Antwort irgendwie weiterbringt.
Ja, ja, sicher. Na, das stimmt. Ich glaube, du hast es gesagt, ja. Also ich denke, man kommt so mit mit einer, ja, nennen wir es jetzt einfach so, Energie oder Consciousness, das bist einfach du, diese Energie, sagen wir. Ja? Weil spannenderweise, wenn du jetzt zurückdenkst, ja, jetzt denkst du immer so, du bist tot. Warst du wirklich tot? Oder, Blödsinn, andersrum, du bist geboren und was warst du, wo warst du eigentlich, bevor du geboren wurdest? Hast du die Frage schon mal gestellt? Also ich habe das letztens irgendwo, das war schon länger her, ein halbes Jahr, habe ich das irgendwo aufgefasst. Das hat mich so fasziniert, nämlich die Vorstellung, dass ja eine Frau hat, ich weiß jetzt nicht wie viele genau, aber es hat eine bestimmte Anzahl von Eizellen und ein Mann hat seine Spermazellen und du entstehst, wenn Eizelle und Spermazelle zusammenkommen. Ja. Jetzt ist es aber so, dass du müsstest ja schon in deiner Mutter gelebt haben, bevor du auf der Welt warst. Also als Eizelle. Zumindest der Teil.
Ja.
Irgendwo auch hast du in deinem Vater schon gelebt. Aber du hast ja dann eigentlich, weil dadurch, dass deine Mama schon auch als Eizelle gelebt hat, bevor sie geboren wurde, in deiner Oma, hast du dann eigentlich da auch schon irgendwo drinstecken müssen, in der Eizelle von der Eizelle von der Eizelle, weißt du? Also das geht ja dann weiter nach hinten. Und das heißt, wo fängt es an?
Ja.
Wo beginnst du? Und wo endest du?
Ja, ja.
Das ist ja irgendwie so. Und das, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, ich komme irgendwie aus dieses Energie, ja, irgendwie kann ich ja dann gar nicht enden. Das heißt, irgendwie kann ich dann auch nicht sterben vielleicht. Ich weiß, das ist halt sehr, sehr, da könnte man eigene Folge jetzt wahrscheinlich aufzeichnen, wenn es um das geht. Aber ich würde sagen, so, du hast es jetzt gesagt, okay, dann wären wir eben ein Mensch. Wenn du dir Tiere anschaust, wie die heranreifen als Embryo, da ist wenig Unterschied zwischen einem Kaulquappen und einem Mensch. Ja, die schauen sehr ähnlich aus. Ne?
Das Interessante dahinter ist auch, wir bestehen ja aus Atomen und so weiter und so fort. Also tote Materie quasi, die zusammengesetzt ergibt irgendwie was Lebendes. Also keine Ahnung. das ist so die Frage, also wenn man das, wenn man die Frage, wer sind wir wirklich oder wo beginnt der Authentizität, ja, wenn man das ad absurdum führt, wo landen wir da?
Ja. Das stimmt.
Also da landen wir im Bereich von
Metaphysik.
Genau, da sind wir schon sehr, sehr stark in der Metaphysik drin. Und wenn du gewohnt bist, als Zuhörer, dass ich da jetzt irgendwie Kniebeugen dann zu analysieren, wird das. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde es sehr, sehr spannend. Und das sind tatsächlich Sachen, wo ich persönlich auch sehr, sehr viel eigentlich auch drüber nachdenke. Weil, wie gesagt, wenn du sagst, du warst vorher tot, dann lebst du ein bisschen nachher tot. Naja, wirklich? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Oder ist Bewusstsein quasi wieder was ganz anderes?
Ja, vorher lebendig.
Ja. Oder warst du vorher und nach oder bist du eigentlich nie tot? Keine Ahnung.
Ja.
Das wäre mir wahrscheinlich nicht so schnell
gelacht. Absolut. Aber nicht. Es geht ja irgendwie um diese Stärke. Mhm. Und jetzt denke ich mir gerade so, wo kann dir das helfen, eben so deine Stärke zu finden? Ja, ich glaube, hey, wenn wir sie bewusst sind, dass das voll in uns drinnen steckt, ja, dass unser Herz schon zu schlagen angefangen hat, bevor wir überhaupt auf die Welt gekommen sind, also schon in dem Mutterleib. Ja. Also so Kleinigkeiten, das Wesentliche wieder. So, ich glaube, das gibt einen einfach mehr Mut, dass man halt so sein dürfen, wie wir sind.
Ja.
Und es gibt so eine gute Metapher irgendwie auch für diese Symbolik, so wer bin ich. Ich glaube, Lao Tse hat das gesagt, man kommt halt irgendwie aus ein leeres Gefäß zur Welt. Also stell dir vor, du hast ein leeres Glas und das bist du. Vielleicht ist schon ein bisschen was drinnen, dann nach der ersten Zeit und das fühlt sich und da fühlst du halt alles rein, ja, deine ganzen Glaubenssätze, wer bin ich, wer will ich sein und die Identifikationen, ich bin Trainer, ich bin Coach, ich bin Führungskraft, ich bin Putzfrau, whatever, ja, und dann kommen die Meinungen über deine Rolle dann noch dazu.
Ja,
ne?
Ja,
eine Putzfrau kann ja gar nicht begeistert sein in ihrem Job zum Beispiel. Eine Führungskraft muss sich dauernd anstrengen, weil das ist ja geil. So. Ich kenne keine Führungskraft, die nicht unter 50 Stunden in der Woche hackelt, weil wenn du das machst als Führungskraft, lachen die anderen aus und sagen, was ist, oder kannst nicht mehr, oder so strengst du nicht ordentlich an. Die denken sofort irgendwie, du bist, du strengst dich nicht an. Also auch dann die Identifikationen mit dem, es kommt alles in dein Glas und irgendwann, glaube ich, ist da so viel drin, dass gar nicht mehr reinpasst. Ja? Ja. Aber das Wesentliche, das, was du wirklich bist, eben das Glas, siehst du gar nicht mehr.
Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, einmal gut, so Sachen eben einmal zu reflektieren, sich da, ich weiß nicht, wer meditiert, einmal hinzusetzen in der Früh und sich einfach diese Frage stellen, so, wer bin ich wirklich und wie will ich denn sein? Ja?
Mhm.
Und diesen Inhalt wieder einmal zu überprüfen und vielleicht eben gegebenenfalls einmal auszulernen, damit man den Grund, eben, man sagt ja so, den Sachen auf den Grund gehen, damit man auch den Grund deines Glases wieder mal sehen kann.
Ja, das ist sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Also jetzt nicht nur im philosophischen Sinne, weil wenn wir halt immer nur das quasi sehen, was weil vieles von dem, was wir einfach auch als gegeben wahrnehmen. Ja? Mhm. Das lernen wir ja sehr, sehr früh eigentlich. Und oft schon als Kind, ja, quasi, du bist ängstlich, du bist stark, du bist gescheit, ja, oder du bist zu deppert für Mathe.
Ja.
Mach hobbymäßig so Tutoring, Mathe und Physik, und ich sehe das so, so oft, dass die Leute Angst davor haben. Und es gibt eigentlich gar keinen Grund, davor Angst zu haben.
Ja.
Sondern es sind beides Modelle, Weltanschauungen, Wissenschaften, die da sehr, sehr, sehr viel geben können. Aber trotzdem hast du einfach oft so quasi diese Angst davor, und vieles davon lernen einfach auch sehr früh, und wenn du und viele finde ich eigentlich, oder für viele ist es sehr, sehr schwer, da einfach auch mal so ein bisschen dahinter zu blicken und das einfach ein bisschen zu erfassen, dass das, was eben, wie du gesagt hast, dass ich nicht der Inhalt vom Glas bin, sondern eigentlich das Glas an sich, und dass ich den ganzen Inhalt quasi wieder wegschütten kann, wenn mir der nicht mehr gefällt. Also ich muss nicht dauernd den Inhalt mit mir rumtragen, den ich mit 50, mit 10, 15, vielleicht mit 20 gelernt habe, wenn ich jetzt irgendwann 40 oder 50 bin. Ja. Und trotzdem machen das einfach auch sehr, sehr viel, und ich glaube, der Grund dahinter liegt einfach darin, dass, also es bringt dir niemand bei. Ja, also niemand lernt irgendwie, also du lernst nicht in der Schule irgendwie, okay, so kann ich meine Identität ändern, und sondern du lernst halt einfach die Rollen und nimmst das so als gegeben an, ja, ist halt so. Und also bei mir war es zumindest so, also wie ich in das Ganze reinkomme, bin ich aber einfach irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt halt einfach nicht, irgendwas fuckt mich komplett ab. Jeder sagt, ja, du bist so gescheit, es läuft alles so gut, du bist stark, du schaust gut aus, du machst die Uni in der und der Zeit, du startest deine Selbstständigkeit, und innerlich ging es mir halt einfach so dreckig teilweise. Und ich glaube, du musst schon an einen gewissen Punkt kommen, dass du einfach mal anfängst zu hinterfragen. Also bei mir was teilweise auch schon als Kind, weil man einfach hinterfragt habe, naja, was soll denn der ganze Scheiß eigentlich? Ja, dass Leute irgendwie sich kaputt arbeiten, nur um ein fettes Auto zu haben, um schneller dahin zu kommen, um sich noch mehr kaputt zu arbeiten. Also das sind so Gedanken bei mir, so als 7-, 8-Jähriger. Und
um Leute zu gefallen.
Die mir nicht mögen, ja.
Genau, genau.
Das ist so wie bei Fight Club.
Ja, genau.
Genau, ja. Ja, sehr, 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 sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall. Ja,
ja, extrem spannend, was du sagst, ja. Weil es ist sehr oft so, dass man sich so identifiziert mit diesen Rollenbildern. Ja. Eben ich nehme so gern das Beispiel, weil das sagen eben viele so. Ich bin ein introvertierter Typ, ja. Und dann frage ich immer so, gibt es Situationen, wo du nicht introvertiert bist? Und dann, naja, gibt es auch, ja. Also wenn es mir, irgendwann reicht es mir halt auch und da habe ich dann keine Lust mehr. Sage ich, ja, also würdest du sagen, dass du dann introvertiert oder extrovertierter bist, wenn du ja beide, naja, aber grundsätzlich bin ich ja mehr introvertiert. Und ich glaube, genau da liegt eben der Hund begraben, dass man sich eher mehr mit der introvertierten Art und Weise identifizieren und sagen, nein, ich muss nicht unbedingt zum Beispiel diesen Job machen, weil ich bin ja ein introvertierter Typ. Ja. Also die würden zum Beispiel gern selbstständig sein. Ich nehme jetzt das einmal als Beispiel, weil du und ich, wir sind beide selbstständig, vielleicht hört jemand zu, der sich selbstständig machen will oder auch ist und vielleicht kennt sie die Situation, dass man sich dann oft nicht traut, weil da könnte man ja aus einer introvertierten Rolle müsste man da raus. Ja, da müsste man vielleicht Leute kontaktieren, da müsste man vielleicht einmal jemanden anrufen, so Sachen. Und auf einmal merke ich aber immer mehr, ich kann ja auch der extrovertierte Typ sein. Ja, also dieses introvertierte, extrovertierte, ich glaube schon zu einem gewissen Teil, dass man das irgendwie auch mitkriegen. So von den Eltern wieder, eben Thema Haus. Aber das heißt ja nicht, dass ich mir nicht auch den Raum des Extrovertierten da aufbauen kann. Und genauso entschlossen und mutig auf Sachen zugehen kann. Ja.
Die Frage ist euch immer also ein super Beispiel, weil ich würde mich jetzt auch hier als introvertiert bezeichnen. Die Frage ist immer, was heißt das für mich?
Ja.
Heißt das jetzt automatisch, okay, ich bin introvertiert, heißt das, dass ich jetzt nicht mit Leuten sprechen kann?
Ja.
Heißt das, dass ich jetzt mich anscheiße, wenn ich irgendwo unter Leuten bin, wenn ich jetzt in einer sozialen Situation. Und früher hat das auch für mich geheißen. Mittlerweile ist es einfach, ja, ich verbringe halt relativ gern Zeit irgendwie allein draußen oder ich bevorzuge einfach Gespräche mit einer einzelnen Person direkt über irgendwie eine Party, wo 17 Leute um mich herum sind und die Themen wechseln dauernd, weil das ist sowas, das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich habe kein Problem irgendwie vor Menschen zum Sprechen oder sowas. Oder so auf einem Podcast. Aber wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel in einer Bar bin und da sind 8 Leute und die Themen, die wechseln sehr, sehr schnell und ich muss so vielen Leuten zuhören, das ist sowas, das stresst mich persönlich ziemlich. Und das ist so zum Beispiel das, was für mich einfach auch, oder was ich jetzt meine, wenn ich sage, ich bin introvertiert, das heißt für mich aber noch lange nicht, dass ich jetzt nicht gewisses Selbstvertrauen auch zeigen kann.
Ja.
Oder wenn jetzt jemand sagt, er ist extrovertiert, wenn man rausmacht, nein, ich bin extrovertiert, ich muss dauernd mit allen Leuten sprechen und so. Naja, wenn ich dauernd neue Leute um mich herum brauche, wie tief können da die Freundschaften, Beziehungen und so weiter sein?
Mhm.
Ja, also das ist super interessant, was man auch immer so damit macht.
Ja.
Ja,
Ja. Dass man das dann irgendwie so auch zu einem Zwang auch schon,
ja.
Dass man mal hinterfragt, so was ist das für mich, ja. Und das ist, glaube ich, auch so der erste Schritt in Richtung dorthin zu kommen, dass man schaut, wer steckt denn wirklich hinter der Maske. Dass man mal die Rollen sich bewusst macht, ja. Ich glaube, das ist einmal ein guter Schritt, dass man einmal sich eben nicht nur dieses Haus macht, sondern eben wer bin ich wo, ja? Und kann ich vielleicht andere Rollen auch mehr noch ausleben, ja? Und da mache ich sehr gern so, dass ich in meine Kindheit schaue, ja? In meiner Kindheit, da war ich der Abenteurer. Da habe ich mir manchmal angezogen wie der Indiana Jones und habe mich so gefühlt wie der Indiana Jones, ja? Und dann war ich aber auch Thema introvertiert daheim und habe mir so eine Höhle gemacht und war dann den ganzen Tag unter so Decken im Wohnzimmer, habe mich dort verkrochen und habe da so meine Höhle, da hat niemand rein dürfen, da war ich dann halt der Introvertierte, der halt irgendwie keinen Kontakt wollte. Ja. Und da mal hinzuschauen, welche Rollenbilder habe ich noch, welche lebe ich vielleicht zu wenig aus, und wo möchte ich mich halt nur weiterentwickeln, welche Rollen brauche ich denn auch für meine zukünftigen Ziele, ja.
Also ich finde, ein sehr, sehr wichtiger Punkt an der ganzen Sache ist, dass ich jetzt gewisse Sachen einfach nicht unterteile in gut oder schlecht, sondern wenn ich jetzt die Tendenz habe, ja, dass ich eher introvertiert bin zum Beispiel. Und ich sage jetzt, ich will selbstständig sein. Ihr könnt sagen, okay, das ist ein Riesenproblem, weil ich spreche vielleicht nicht so gern mit vielen Menschen gleichzeitig. Oder ich könnte auch irgendwann sagen, es ist sehr geil, weil ich kann einfach viel, viel näher auch auf eine Person eingehen. Ja, also es sind, also ich finde, es gibt immer zwei Seiten zu jeder Eigenschaft. Und die Frage ist, weil wenn man dann von Persönlichkeitsentwicklung spricht, und ich hasse das, wenn es dann, wenn dann Leute sagen, ja, du musst dich quasi reparieren, fix your mindset, der ganze Bullshit. Ja? Weil wenn ich glaube, dass ich mein Mindset irgendwie reparieren muss oder dass ich mich selber reparieren muss, dann operiere ich eigentlich immer von dem Ausgangspunkt, dass ich kaputt bin. Ja? Ja. Und egal was ich mache, ich habe eigentlich immer die Perspektive, okay, ich bin kaputt und muss es an mir reparieren. Und mit der Einstellung eigentlich oder mit den Annahmen, es ist halt unfassbar anstrengend, unfassbar schwierig, ich kenne das von mir selber. Aber wenn ich einfach sage, okay, wie kann ich das oder wie kann ich eben Charaktereigenschaften auch für mich nutzen? Ja, wenn ich jetzt irgendwelche Rollen auch spielen muss, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt bei der Arbeit, bleiben wir bei einem Beispiel, ich muss jetzt irgendein Seminar halten und ich bin jetzt eigentlich nicht der Typ, oder ich sage von mir, ich bin eher introvertiert oder ich bin eher schüchtern. Naja, wie kann ich das für mich nutzen, für die jeweilige Situation? Ich glaube persönlich, das ist der viel sinnvollere Ansatz, als wie zu sagen, okay, ich muss das jetzt irgendwie beiseite schaffen oder beseitigen, weil da sind wir wieder beim Punkt, ja, Thema Authentizität. Wie sehr bin ich denn wirklich noch ich selber?
Ja, und ich finde es da immer ganz spannend, da gibt es auch eine easy, cheesy Methode, dass man irgendwie sich einmal bewusst wird, was könnten denn das für Sachen sein, die ich noch nicht so ganz integriert habe. Und zwar die Spiegelmethode, also einfach das, was ich im Außen ständig irgendwie in mein Leben ziehe. Wie Menschen sind und was ich an den Menschen was ich wirklich scheiße finde. Also wenn ich jetzt immer zu irgendwelchen Egoisten komme, ja, und ich sage so, wow, schon wieder so ein egoistischer Typ, das höre ich sehr oft, deswegen also nehme das Beispiel, die fahren einfach alle über mich drüber. Ja, und da habe ich einfach, ich kann mich da nicht wirklich behaupten, dann frage ich, naja, lebst du denn deinen Egoismus? Ja. Bist du auch manchmal egoistisch? Mhm. Ja. Vielleicht lebst du es zu wenig, deine eigene egoistische Seite. Ja. Vielleicht sagst du eben, so wie du auch Manuel gesagt hast, das ist scheiße und schlecht. Aber ich glaube, ein gesunder Egoismus, weißt du, braucht man ja irgendwo auch. Weil sonst lässt man sich ja alles gefallen. Ja. Und irgendwo denke ich, muss ja dann auch einmal Schluss sein. Ja. Und das sind eben dann diese Schattenseiten, wo man halt einmal genau hinschauen darf. Deswegen meine Frage an dich: Welche Charaktereigenschaften magst du überhaupt nicht an Menschen? Ja. Und reflektier das einmal und schau einmal, ja, wie du die denn selber auslebst. Oder vielleicht lebst du sie ja zu viel aus.
Ja, super interessante Frage. Also was bei mir, was mich lange Zeit zum Beispiel an anderen richtig abgefuckt hat, war so Feigheit oder nicht so gewissen Sachen stehen zu können. Und das ist super interessant, wenn man sich dann anfängt zu reflektieren, okay, wo zeigt sich das eigentlich bei mir selber? Mhm. Ja, wo bin ich feig? Wo halte ich mich zurück? Wo verstecke ich mich? Und wenn man, weil ich bin ja 100% bei dir, also das, was man in anderen sieht oder was an einem anderen stört, das hat man zum gewissen Teil auch bei sich selber. Also, und das Spannende ist nämlich, wenn man da mal reflektiert und irgendwann an einem Punkt ist, wo man eigentlich an sich selber, wo man sich mit sich selber eigentlich im Reinen ist oder wo man merkt, okay, ich bin eigentlich nicht mehr kaputt. Ja, weil das war so die Identität, die ich sehr, sehr lange quasi gespielt habe. Okay, ich bin kaputt und muss irgendwie repariert werden. Und wenn du von dem weggehst und quasi eigentlich siehst, okay, ich habe zwar Potenzial, klar, ich entwickle mich immer weiter, ja, aber ich bin okay, so wie ich bin. Und wenn du mal an dem Punkt bist, das ist super interessant, wie wenig dich denn eigentlich an anderen Leuten noch stört.
Ja.
Also ich war so eine Szene vor ein paar Wochen, wo ich in der U-Bahn war, oder es war schon ein bisschen länger in der U-Bahn, U1, es war heiß, ich war müde, bin drin gesessen, es war komplett voll und dann war da irgendwie so eine Frau mit so einem kleinen Hund und dann ist so, sind so Kinder da gewesen und der Hund hat irgendwie Angst vor den Kindern gehabt, hat angefangen wie zum Bellen, wie deppert und die Kinder dann Angst gehabt und irgendein Typ hat keine Maske aufgehabt und hat einen anderen mit dem angefangen zum Streiten wegen der Maske und früher hätte geht gar nicht. Und jetzt sitze ich einfach so drin, beobachte das Ganze und bin super entspannt. Und das sind so Situationen, wo man dann immer merkt, okay, weil dann, was ich früher dann immer gemacht habe, ja, das sind so deppert, warum macht er das? Und so weiter und so fort. Und dann geht ihm das Ganze los mit andere bewerten. Mhm. Ja. Und das ist super interessant, weil wenn man andere immer bewertet, naja, wo mache ich das bei mir selber? Das ist immer so die Frage. Also wenn man das ist eben diese Shadow Work oder das, nämlich genau das. Ja, und das ist auch das Interessante in Social Media eigentlich. Und ich habe mal so ein Meme gelesen: Social Media is neither good nor bad, it's the best tool for Shadow Work which has ever been invented. Und es ist halt super interessant, weil wenn ich komplett getriggert bin, wenn es mich komplett abfuckt, wenn da irgendwie so ein Typ mit seiner Rolex und allem rumflext, naja, warum triggert mich das jetzt? Ja? Was stört mir an der Person? Oder was? Ja. Das ist super interessant, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, der so quasi die eigenen Schichten so abzukratzen und so das Umfeld beobachten, das ist schon so was einem da sehr, sehr weiterhilft. Und die Kunst dahinter ist so das Umfeld zu beobachten quasi, aber mit einem gewissen Standpunkt der Neutralität. Heißt, wenn ich jetzt die Leute sehe, die sich gegenseitig die miteinander streiten, wegen einer Maske oder sowas. Ja? Ja. Das ist ein Unterschied, ob ich das jetzt beobachte oder ob ich mich da jetzt reinsteige. Weil früher hätte ich mich wahrscheinlich irgendwie reingesteigert. Mittlerweile schaue ich es mal an und denke mir, interessant. Aber
ja. Da wäre ein gutes Zitat. Also das habe ich trotzdem was von meinem eigenen Coach mitgekriegt und ich finde das sehr treffend. Ja, also angenommen, du hast irgendein Problem, nehmen wir an, was war deins nochmal?
Also bei mir war das Problem, dass also ich habe sehr, sehr viel Angst gehabt, mit Leuten zum Beispiel zu sprechen, Anrufe zu machen, mir so zu zeigen, wie ich halt wirklich bin.
Ja.
Immer so die Rolle, so quasi darf man nichts anmerken lassen, ich muss nach außen hin super stark, super krass wirken, darf keine Gefühle zeigen.
Ja.
Ja, das waren so.
Und also die sagen wir jetzt irgendein Ereignis, ja?
Ja.
Also das, dass ich dort zum Beispiel nicht anrufen kann, dann sagst du, dass ich nicht anrufen kann, ist nicht gut und es ist nicht schlecht.
Ja.
Es ist mein Coach. Also da kannst du eigentlich alles einsetzen, was du jetzt willst. Es wird nicht gut sein, es wird auch nicht schlecht sein. Ja? Es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, dass ich die Prüfung bestanden habe. Ja? Weil auch im Guten wirst irgendwas, könntest was Schlechtes finden. Deswegen, wie du schon sagst, neutral bleiben, sich natürlich freuen können, aber auch nicht enttäuscht sein, wenn es nicht eintritt. Also das, ich glaube, ist die hohe Kunst der Selbstfürsorge und Selbstliebe einfach.
Ja.
Das Leben so zu nehmen, wie es kommt.
Ja.
Und das macht einen dann auch authentisch, real, weil es ist nicht alles gut, es ist nicht alles schlecht, also es ist einfach so, wie es ist.
Ja.
Und wir sind so, wie wir sind. Und ich glaube, uns selbst so dieses Seinserlaubnis zu geben, gut zu sein, so wie wir sind, hey, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nicht
so vom Außen fremdbestimmt zu sein, so ja, und nur dann, wenn du mich akzeptierst, dann akzeptiere ich mich auch. Nein, also ich kann mich einfach selbst so akzeptieren, wie ich bin, ich gebe mir selbst diese Seinserlaubnis, ich habe einfach eine Berechtigung, so wie ich bin, und ich glaube, das ist dann der erste Schritt, auch so richtig authentisch zu sein, so ein gewisses Wurstigkeitsgefühl
ja,
ein bisschen zu entwickeln.
Alright, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, um ja, die Folge so zusammenzufassen. Aber also wir haben über sehr, sehr viele Dinge gesprochen und philosophiert,
ja,
teilweise ein bisschen metaphysisch, aber ich glaube, es passt auch sehr, sehr gut mit rein. Gut, Florian, wo kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen möchte?
Boah, wo kann man mich erreichen? Also, ich glaube, am besten ist, entweder dir eine Nachricht schreiben und du leitest einfach den Kontakt dann zu mir weiter, oder eben auf meiner Instagram-Seite Werde der du bist, einmal vorbeischauen und könnt ihr mir ruhig anschreiben und ich werde euch sicher antworten.
Perfekt. Ja, wir werden den Link auf jeden Fall in die Beschreibung reinpacken. Und ja, wer mich findet, wisst ihr eh am besten auch einfach über Instagram. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, Florian. Und
genau,
auch bei dir fürs Zuhören. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du die Folge teilst und wenn wir dich auch beim nächsten Mal wieder dabei haben. Ciao.
Ciao.